Und dann fährst du auf einmal als Siebenjähriger durch die Weltgeschichte irgendwo in Deutschland rum, wirklich fast ausschließlich ohne Eltern.
Krass.
Und bist dann halt auf einem Kartplatz mit irgendwelchen anderen Gleichaltrigen, ein paar Verrückten, ein paar, keine Ahnung, die sich abends mal ein Bierchen zu viel reinzwitschern und so weiter und so fort. Sitzt auf dem Campingplatz. Also so bin ich eigentlich groß geworden.
Dich als Mensch, ehrlich gesagt, am Anfang verkehrt eingeschätzt.
Ja, es war meine Liebe, aber es war dann irgendwann auch nicht mehr so ganz meine Liebe, muss man einfach sagen. Einfach
aber Auto fährst du noch gern.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe ein Auto neben mir stehen, was ja eh schon sehr selten ist in meinem Podcast, wenn ich sowas zeige. Aber was noch seltener ist, ist, dass jemand, der mit Autos zu tun hat hier in dem Podcast ist, weil ich ja mit Autos überhaupt nichts zu tun habe, also überhaupt gar nichts. Ich habe Daniel Abt bei mir. Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön. Freue mich, dass ich hier bin. Ich habe gerade gesehen, dein Spiegel ist kaputt. Man muss ja mal reparieren.
Ja, das stimmt. Das ist also. Ah. Wir machen deswegen genau das. Wir machen einen Videopodcast heute, weil der Spiegel im Arsch ist. Es läuft hier schon herausragend. Wir müssen auch nochmal von vorn anfangen, weil Daniel hat gesagt, alles, was nicht Hochdeutsch wäre, müssten wir rausschneiden. Nachdem er jetzt angefangen hat mit seinem Kempner Dialekt, muss ich ehrlich sagen.
Hat man das direkt gehört?
Oder? Vollgas. Ja, also okay. Ganz schlimm, ganz schlimm. Nein, ich freue mich total, dass du da bist.
Dankeschön, ja.
Hat lang gedauert jetzt irgendwie, ne?
Ja, weil du immer beschäftigt bist und immer nur eine Stunde Slot irgendwann mir schickst und sagst, da oder da geht's und dann kann ich da halt nicht.
Ja, ist ganz, ganz dramatisch. Übrigens, du hattest eine der lustigsten Stories überhaupt in meinem Instagram-Kanal.
Was war
weißt
das?
Weißt du welche?
Nee.
Haben wir heute übrigens schon eine Story gemacht? Noch gar nicht, ne? Nee. Müssen wir später auch noch machen. Hei, hei, hei. Das war noch in der Müllerstraße. Und dann ist ein Heli geflogen, wenn du dich daran erinnerst. Und wir haben gesagt, du bist mit dem Heli gekommen und dein Heli konnte nicht landen. Ich habe wirklich dümmere Nachrichten habe ich mein ganzen Leben noch nicht auf eine Story bekommen als da.
Hat das jeder geglaubt?
Ohne Scheiß, ich würde sagen zwei Drittel.
Das so funktioniert, wirklich? So funktioniert die Welt heute.
Ganz, oder? Ganz, ganz dramatisch.
Du kannst alles erzählen, was du möchtest und es klappt.
Ja, ich merke schon. Du bist ja eigentlich Rennfahrer.
Eigentlich, ja.
Ja. Und eigentlich machst du YouTube.
Auch eigentlich, ja.
Ja. Das ist das, was die Menschen in der Front mitbekommen. Aber in Wirklichkeit bist du Unternehmer.
Glaube ich, kann man schon so sagen, ja. Also
ich kann es einschätzen, du bist Unternehmer.
Ja, dann sage ich, ich bin Unternehmer.
Mach mal einen Haken, ja. Und heute soll es auch wirklich mal um dieses Thema gehen, weil ich glaube, das ist so das Wenigste, was die Menschen mit dir verbinden, witzigerweise, obwohl du eigentlich aus einer Unternehmerfamilie kommst.
Ja, es liegt natürlich ein bisschen daran, glaube ich, dass ich mich die letzten Jahre auch halt so positioniert habe, ne, als diese öffentliche Person, die YouTube macht. Und man wird natürlich wahrgenommen als jemand, der irgendwie lustig ist vor der Kamera und ein bisschen mit Autos was zu tun hat oder ab und zu mal ein Rennen fährt. Mhm. Aber man sieht natürlich immer nur Ausschnitte aus meinem Leben. Und ich sag mal, auch auf Instagram oder so, das, was ich teile, ist natürlich meistens nicht, ich nenne es jetzt mal klassischer Büroalltag, weil ich finde, das ist natürlich nur mit das Langweiligste zu zeigen. Also sozusagen, ich sitze jetzt wieder, naja gut, ich weiß nicht, naja, aber bei mir ist es halt einfach so, ja Leute, ich sitze jetzt wieder hier und mache gerade hier, ich habe jetzt wieder ein Meeting oder wir sitzen zusammen. Funktioniert halt teilweise einfach nicht so. Schwierig, und deswegen zeige ich meistens das andere, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute mich dann mehr mit dem assoziieren und vielleicht nicht die andere Seite von mir kennen, ja.
Merkt ihr, was ihr versucht, das extreme Hochdeutsch durchzuziehen? Ich weiß nicht genau, wie lange das funktioniert, aber es hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Wir hatten ja einen ganz witzigen Aufschlag. Also wir kennen eigentlich aus unserem Umfeld immer wieder ein paar Leute. Ne? Du hast mit einer jungen Dame mal YouTube-Videos gemacht, die ich gut kenne, weil die mit einem Mandat von mir zusammen ist. Mhm. Wir haben Bekannten auch aus Kempten gemeinsamen. Dann war irgendwie mein Geschäftsführer hat irgendwie mal mit dir Kontakt gehabt von der Business Consulting, weil ihr irgendwie vom Rennen irgendwie aufeinander getroffen seid oder auf irgendeine Ausfahrt oder was der Geil was. Irgendwann hat es dann ja auch mit uns mal funktioniert. Inzwischen darf ich schon sagen, dass wir euch beraten, oder?
Kannst du sagen, ja.
Ja, okay. Dann ist es schon mal gut. Also ich sage ja über meine Mandate immer selten was, aber hier sitzt ein Mandat. Und auch da war der Aufschlag ja etwas, sagen wir mal, ums Eck, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe eine vertriebliche ums Eck Aktion gebracht bei deinem Papa.
Ja, erzähl dir doch mal, komm.
Das machen wir, heben wir uns für später auf. Das erzähle ich dann schon, weil zum Thema Vertrieb und wie man auf Menschen zukommt, da kannst du auch mal Fettnäpfe mitnehmen. Wobei der Fettnapf gar nicht so groß war. Ich habe halt einfach in den kleinen Eimer etwas zu groß reingepasst. Was mich aber immer interessieren würde, ist, weil diese Story habe ich schon ganz bewusst angeteasert, viele glauben, in deinem Leben wurde dir alles geschenkt.
Mhm.
Ich kann euch sagen, es ist nicht so, okay? Punkt. Aber es ist für viele, wenn ich jetzt so auch höre, wie ist dein Lebensweg gewesen, also jetzt explizit meiner, ne? Die fragen dann immer, hast du das geschenkt bekommen, hast du es selbst erarbeitet? Und bei mir ist eigentlich diese Frage eher so rhetorisch, weil sie von meinen Eltern ja nichts wissen. und dann nur sehen meinen Lebensweg und sagen, okay, muss ich es ja Arbeit haben, ich frage lieber jetzt mal, bevor es dann doch anders ist.
Ja.
Du trägst einen sehr prominenten Namen, dein Papa ist ja doch relativ bekannt, auch in der Branche, Automobilbranche. Und man hat immer das Gefühl, du würdest mit dem goldenen Löffel auf die Welt gekommen sein.
Mhm.
Hau mal raus, ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon jemals drüber geredet hast. Wie war denn deine Kindheit so?
Also ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es natürlich schon so, dass mir was geschenkt wurde und das ist natürlich eine tolle Kindheit mit zwei wunderbaren Eltern und dass ich sehr gut behütet aufgewachsen bin, das kann man glaube ich schon so sagen. Das ist natürlich ein Privileg, keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass es natürlich immer eine Frage der Perspektive ist, ne? Wie gehen Leute mit dem, was vielleicht da ist oder was vielleicht an Möglichkeiten besteht, wie geht man denn damit um? Natürlich war es zum Beispiel bei mir so, dass ich halt mit 6, 7 Jahren die Chance hatte, Kart zu fahren. Und das natürlich nicht aus, also als Sechsjähriger, du stehst ja nicht da und sagst, ja, ich will jetzt Rennfahrer werden. Das,
ja.
Das musst du ja irgendwo sehen. Du musst ja irgendwie rangeführt werden an diese Thematik. Und das war halt die Welt, in der ich war. Andere waren Fußball spielen oder haben irgendeinen anderen Sport gemacht. Und bei mir war es halt das Rennen fahren. Und ich hatte halt dann die Chance, das zu machen. Hab das aber auch gar nicht als, das wird mal meine Karriere gesehen, sondern halt als Hobby, so wie man das halt als 6-7-Jähriger wahrscheinlich sieht. Ne? Man ist ja nicht auf, ich werde mal großer Rennfahrer getrimmt. Und war aber natürlich schon so, dass schon da ab da eigentlich, sag ich mal, dadurch, dass meine Eltern natürlich schon beschäftigt waren, auch mit Firma und so, ich immer auf mich allein gestellt war. Also ich bin wirklich jedes Wochenende oder sagen wir mal jedes zweite Wochenende, ist bei uns jemand auf den Hof gefahren mit so einem schönen Crafter oder damals sogar noch mit einem Wohnmobil am Anfang, hat mich abgeholt. Also du hattest wie so einen Kartmechaniker, der gleichzeitig auch dein Betreuer war.
Okay.
Und dann fährst du auf einmal als 7-Jähriger durch die Weltgeschichte irgendwo in Deutschland rum. Und
ohne Eltern?
Bis ohne Eltern, ja, immer.
Okay.
Also ich war, also wirklich fast ausschließlich ohne Eltern.
Krass.
Und bist dann halt auf einem Kartplatz mit irgendwelchen anderen Gleichaltrigen, ein paar Verrückten, ein paar, keine Ahnung, die sich abends mal ein Bierchen zu viel reinzwitschern und so weiter und so fort. Sitzt auf dem Campingplatz. Also so bin ich eigentlich groß geworden. Und irgendwann gehst du ja zur Schule und ich musste ja dann auch immer aus der Schule, ich wurde immer aus der Schule rausgenommen.
Auch in Kempten geht man zur Schule?
Auch in Kempten geht man zur Schule und bin halt dadurch relativ schnell, glaube ich, erwachsen geworden. Und natürlich ist es ein geiles Hobby und hat auch viel Spaß gemacht, aber schon von da an war es ja eigentlich irgendwie auch, es wurde irgendwas erwartet, ne? Mhm. Du hast ein Ergebnis am Ende des Tages und es war halt auch, okay, du fehlst 2 Tage Donnerstag, Freitag in der Schule, du kommst Sonntag spät nach Hause und du musst trotzdem gut sein in der Schule. Also hat alles immer seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, für mich war es halt immer auch wichtig, aus dem, was mir gegeben wird, irgendwie was zu machen, meinen eigenen Twist reinzubringen, mich nicht nur auf das zu verlassen. Ich glaube, ich habe mir jetzt in den letzten 10 Jahren sehr viel aufgebaut, was wirklich ich mir selber aufgebaut habe, wo keiner sagen kann, das war schon da.
Das kannst du mit absolut breiter Brust sagen, das ist so.
Und ich glaube, das ist auch nichts Verwerfliches oder für mich ist es immer so, also als, sag ich mal, 15-Jähriger hätte ich beinahe gesagt, so, da war das für mich teilweise schon ein Problem abzuheißen, weil du halt immer ausgegrenzt wurdest. Es war immer so der Bonze,
ja,
ganz klar. Also es war, hat nicht, also da hat es gar keine Vorteile, da hat es viele Nachteile meiner Meinung nach in dem Alter. Und irgendwann habe ich aber dann gelernt, damit so umzugehen und jetzt ist es für mich einfach was Schönes. Ich bin stolz drauf, dass meine Eltern was aufgebaut haben und ich bin stolz drauf, da ein Teil davon zu sein und wenn das jemandem nicht passt, ist es auch okay, aber ich werde mich mit Sicherheit nicht dafür entschuldigen.
Ja, es ist spannend. Also, wo ich gerade hänge, ist, dass deine Eltern nicht dabei waren. Weil, pass auf, ich war Bundesliga, bin Trampolin gesprungen und habe also wirklich,
warte, es gibt eine
Bundesliga
frag für einfach, Trampolin.
Ja, frag einfach nicht, ja, genau. Aber Turnen ist, ich habe 4-mal die Woche trainiert, Wochenende immer auf Wettkämpfen. Und das ist schon hart, du verdienst ja kein Geld damit. Also nicht mal im Ansatz, ne? Hast dann genau die Reaktion, ne? Trampolin springen, hahaha. Spring mal so, dass du in 7 Meter Höhe irgendwelche Schrauben, Saltos und sonstiges machst. Also das ist schon knackig.
Ja.
Möchte ich jetzt mal kurz anmerken.
Ist okay, ja. Ist gut.
Nein, aber mein Papa war immer dabei. Also ich war nie alleine. Mein Papa ist ja Gewerkschaftler und Drucker und angestellt. Und es war eine ganz andere Welt, in der ich heute bin, zu früher. Aber ich habe diesen Pain, wenn ich mir das vorstelle, dass ich hätte allein da alles machen müssen, das wäre für mich wirklich schwer vorstellbar.
Also ich habe auf dem Kartplatz wirklich auch viele Sachen gesehen. Also es gab eigentlich wirklich eine spannende Schule zu sehen, wie unterschiedlich da die Leute auch aufwachsen. Es gab die Leute, die hatten die Eltern dabei. Die waren aber teilweise super streng. Also die haben denen um 15 Uhr gesagt, jetzt isst du die Banane, jetzt machst du das so.
Genau.
Ne? Ja, so die Kontrollfreaks. Dann gab's die da mit dabei waren, aber die eigentlich nur besoffen waren und rumpöbeln wollten und sich geprügelt haben.
Ja.
Die gab's auch noch. Dann gab's auch noch die Eltern, da habe ich ein Beispiel im Kopf, werde ich nie vergessen. es war ein anderer Junge in meinem Alter, der hatte das gleiche Szenario wie ich, dass die Eltern nicht da waren, aber den hat dann der Vater besucht am Wochenende. Und ich sag mal, wenn mich meine Eltern mal besucht haben, war natürlich auch das Schöne, dass die dich damit nach Hause nehmen, dass du nicht mit dem Wohnmobil ewig brauchst, bis zu Hause bist, sondern die nehmen dich mit nach Hause. Nur der Vater kam mit dem Lamborghini Cabriolet und hatte noch einen Kumpel dabei und hat nicht drüber nachgedacht, dass er seinen Sohn ja mit nach Hause nehmen könnte. Ist also ohne seinen Sohn gefasst und hat den stehen lassen. Also ja, es gibt viele Szenarien, aber was es schon gemacht hat, ich bin halt super schnell erwachsen geworden. Mhm. Also ich war weit voraus, würde ich sagen, im Vergleich zu Gleichaltrigen, weil ich halt mit 7 Jahren schon mit 14-Jährigen da abgehängt bin am Kartplatz. Mit allem, was dazugehört, ne, dass mit 7 Jahren dir schon das erste Mal wahrscheinlich einer so eine sagt, hier, rauch doch mal eine Zigarette und solche Geschichten. Also du bist halt wirklich weg vom Schuss, aber es hat mich halt, ja, es war einfach, ich war viel, viel reifer wie andere in meinem Alter dadurch.
Aber nochmal, das ist genau der Punkt. Wenn ihr immer so erfolgreiche Familien anschaut und dann die Kinder dahinter und so, man guckt ja immer auf fremde Felder. Ne? Man sagt immer, die Welt, die Wiese ist grüner bei dem anderen und hätte ich das bekommen. Und ganz unter uns, ich habe auch eine ganze Zeit immer gedacht, Mensch, warum habe ich keine Firma geerbt bekommen? Warum muss ich vererbt bekommen? Warum muss ich das alles alleine aufbauen? Aber wenn ich das jetzt höre, war meine Kindheit schon sehr, also ich denke, deine Kindheit war nicht unbehütet. Also ich kenne ja deinen Papa sehr gut. Also also außer du sagst, es ist was anderes.
Nein, es war alles. Okay. Ich war aber auch ein schlimmer Finger in meiner Jugend.
Okay, also das ist aber halt dann, ja gut, aber das schadet dir jetzt ja auch nicht. Also du hast schon sehr, sehr, du bist schon ein sehr guter Verhandler. Du machst es halt anders als andere. Du bist halt sehr zurückgezogen, aber da können wir auch gleich noch drüber reden. Mhm. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, sage ich, da bin ich aber schon froh, dass meine Eltern mich dann nicht so alleine gelassen haben. Alles hat sein Führen wieder, ne? Aber wenn ich jetzt so meine Kindheit anschaue und das im Verhältnis sehe, ich habe halt meine Erfolge auch mit meinem Papa gefeiert, ne? Die Siege, die ich hatte ich halt mit meinem Papa. Mein Papa hat mich von dem Podest halt auf Platz 1 mit, das hat er mich rund, das hast du wahrscheinlich nicht gehabt, dann wäre jetzt meine Vermutung.
Nee, hatte ich leider nicht. Auch leider später in der Formel E, glaube ich, war die paar Rennen, wo mein Dad nicht dabei war, da habe ich dann gewonnen.
Ja, super toll. Also Hans-Jürgen, ne? Da müssen wir nochmal reinfahren, glaube ich, irgendwie. Ja. Aber das ist aber das, was ich euch mitgeben möchte. Das ist halt, ihr seht dann sowas und ich habe das eigentlich erst wirklich erfahren, als ich dann in diese Beratungsleistung gegangen bin, weil ich halt alles mitbekommen, was auf diesem Erdball irgendwie existent ist an Unternehmerfamilien. Und ihr glaubt nicht, was da teilweise für ein Pain auch vorhanden ist in einer Unternehmerfamilie. Es ist nicht nur so, dass das alles hier Gold und
also ich, du wirst es nicht so sehen. Nee, weil genau. Also wenn ich mir denke, wenn ich sehe, was auf der Welt gibt und wie man aufwachsen kann und was für Elend es gibt, dann ist das alles Pillepalle oder
so. Ja, weißt du.
Aber ich glaube einfach dieses Verständnis oder dieses, dass man Menschen immer gleich abstempelt, weil gerade jetzt, ich meine, wie viele Leute erben jetzt, ne? Es erbt ja jeder irgendwas wahrscheinlich jetzt gerade. Ja, passiert ja brutal viel. Ja. Wenn du jedem immer gleich was absprichst, nur weil er was geerbt hat oder weil er irgendwie, ne, vielleicht Vorfahren hatte. Ich glaube auch, dass meine Eltern, also mein Vater hatte ja auch einen Vater, der was aufgebaut hat, muss man ja auch mal so sehen. Der ist auch nicht von Null weg irgendwie. Also ich glaube, es gehört dazu und ich glaube, es ist am Ende unabhängig davon, was jemand macht, ob er was erbt oder nicht oder woher kommt, ich finde, man muss einfach immer schauen, wie ist die Person, wie tickt der, kann ich mit dem sympathisieren oder nicht, finde ich den korrekt oder nicht und anhand dessen entscheiden. Aber
Vorurteile sind
super schwierig und aber leider sehr
passiert sehr viel. Genau, und das ist aber der Punkt und du kommst gerade wieder in so eine Phase auch, das verstehe ich auch, dass man sich so ein bisschen dann auch relativiert und sagt, Mensch, also natürlich habe ich im Verhältnis zu allen anderen und so weiter, natürlich hatte ich eine tolle Kindheit, bla 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 und habe auch Geld, ja, und es gibt viel schlimmere Sachen. Aber weißt du, ich weiß ja auch, was Menschen mit einem bekannten Namen aushalten dürfen. Ja, und dann geht halt bei mir so ein bisschen das Messer in der Hose auf, weil ich dann sage, so, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt keine Ahnung, weil ihr seht nur die Front, ihr seht nicht dahinter. Ich sage nicht, dass das dein Leben schlecht war. Ich sage nur, dass die Leute halt immer sagen, aber ich hätte gern so ein Leben wie ein Daniel Abt oder irgendwas, ja. Aber haben keine Ahnung, was du dafür machst. Weil wenn ich wenn wir versuchen, einen Termin zu finden, liegt's ja nicht nur an mir, das liegt ja auch an deinem Leben. Ja? Ja. Also wir haben beide sehr, sehr ambitionierte Terminpläne. Und dass du nach Amerika chattest, um ein Auto zu übergeben, um ein YouTube-Video zu machen, dann sehen die Menschen halt das YouTube-Video und sagen, guck her, der fliegt da wieder nach
Halligalli.
Macht Halligalli da in den USA. Und ich weiß ja, wie platt du dann warst, als du dann wieder da warst. Und das ist halt, das sehen die Leute halt nicht. Und das ist das, was ich halt meine, dass halt die Wiesen, die andere dann immer als grüner definieren, halt definitiv nicht so sind. Sie sind anders und das ist aber auch schade.
Ich meine, wahrscheinlich liegt der Fehler auch ein bisschen dann bei der Art und Weise, wie ich mich auf Social Media präsentiere. Nur mir gefällt es halt einfach mehr diese, ich mag mehr die lockere Person in mir und ich mag mehr dieses, ne, die Dinge, die Spaß machen und die irgendwie auch vielleicht Leute entertainen und die vielleicht eine gewisse Leichtigkeit auch haben, gefallen mir halt besser, als zu sagen, hey Leute, ich habe heute meinen Tag damit verbracht, irgendwie, keine Ahnung, ich habe hart verhandelt, jetzt mal Glück gesagt, oder ich habe jetzt, keine Ahnung, habe einen angeschrien heute Morgen und habe Mitarbeiter entlassen. So Kann man natürlich machen. Ich meine, ist natürlich eine Frage dessen, wie man sich präsentieren will. Aber ich glaube, ich bin halt vom Typ her auch ein bisschen so ein, bin ein Lebemann, würde ich sagen.
Echt jetzt?
Ja, finde ich schon.
Ja. Aber jetzt, pass mal auf, jetzt mal ohne Scheiß. Also, nee, ich frage dich deshalb, weil ich hatte deine Social-Themen. Ich habe ja deine Videos weit vorher geguckt. Also ich ganz ehrlich, ich war viel früher, da habe ich deine Videos angeschaut, als wir uns dann wirklich kennengelernt haben, weil ich es auch gefeiert habe für deine Art. Ne? Also ich glaube, dass ich da schon noch Menschen einschätzen kann. Habe aber, als ich dich kennengelernt habe, einen anderen Menschen kennengelernt. Also der Mensch, der auf Social Media unterwegs ist, ist in meiner Welt ein anderer. Also du bist, so wie ich dich jetzt wahrnehme, oft auch sehr distanziert und zurückgezogen und brauchst recht lang, bis du dich wo öffnest. Also ich dachte, du wärst viel offener. Gut, ich meine natürlich Finanzdienstleistungen, ne, und Unternehmensberatung.
Da bin ich sehr vorsichtig.
Da sitzt so ein Typ mit Krawatte da, weißt du, ey, ohne mich, ne, klar.
Sag ich dir, wie es ist, ja.
Ja, hast doch absolut recht. Ja. Aber in der Sekunde war das schon so, dass ich das auch viele... Ich habe auch das Gefühl gehabt, du warst auch ein bisschen irritiert, weil meine Späße versteht ja auch nicht zwingend jeder. Also mein Humor, meine Frau sagte immer, das Schwierigste in meinem
Kommt
Leben
auch
ist mein
zweite
Humor.
Bei mir an.
Ja, ich weiß, das ist genau das. Das ist nicht bloß bei dir, das ist bei allen so. Ja, also mein Humor ist halt einfach so, wie er ist.
Ja.
Und dieses Rumgefrotzel, und das sind schon ein bisschen Welten aufeinander geprallt. Aber ich habe trotzdem, ich habe dich als Mensch, ehrlich gesagt, am Anfang verkehrt eingeschätzt.
Also ja, ich geb dir recht. Ich glaube, ich kann in einer Gruppe von Leuten kann ich super locker sein und super offen sein. Aber ich bin, glaube ich, super wählerisch, wenn's sag ich mal neue Leute sind. Und ich habe auch nicht so dieses Bedürfnis, zwingend immer neue Leute kennenzulernen. Also ich bin da, glaube ich, sehr distanziert, was das angeht, weil ich immer nicht weiß, okay, was will jetzt eine Person von mir? Ist es echt? Ist es nicht echt? Und ich brauche das auch für mich gar nicht. Also ich will gar nicht everybody's darling sein und mit jedem abhängen und so, was natürlich auch ein bisschen ein Nachteil ist, weil ich nicht so gut darin bin in diesem klassischen Networking, also dass man, ich muss einfach so ehrlich sagen, wenn jemand mich anquatscht und ich habe jetzt nicht zwingend Interesse, dann habe ich einfach auch keinen Bock, mit dem ein Gespräch zu führen und was machst du, wie geht's dir und bla. Es ist einfach, es interessiert mich nicht und ich kann es dann auch nicht heucheln. Also ich kann es auch, ich muss dann auch tschüss und weg irgendwie so.
Gut.
Und ich glaube, das wird halt vielleicht manchmal dann so wahrgenommen, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht, also ich kann mich schon öffnen und ich kann auch, glaube ich, ein sehr spaßiger Typ sein.
Du kannst ein unglaublich spaßiger Typ sein. Aber die ersten Aufeinandertreffen waren schon geprägt von Distanz und so.
Ja.
Ist das ein Thema, auch dieses, du weißt nicht, was Menschen von dir wollen, aufgrund der Tatsache, dass dein Name halt bekannt ist? Ist das so etwas, was du gemerkt hast auf die Jahre hinweg?
Ja, Voice Crack.
Hier können wir Wasser, einmal ein Stück Wasser trinken. Übrigens, hier steht ein Urus, ich überbrück mal die Stille.
Aber kein Urus.
Nee, noch nicht. Ich wollte dich gerade fragen, ob wir mit dem Spiegel, der abgebrochen ist, es hinbekommen, dass wir da das irgendwie getuned bekommen, das Auto.
Nur den echten, wir machen mal nur richtige.
Jetzt habe ich gedacht, ich kriege hier ein Ab.
Ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es ist halt ein bisschen der Mix aus dem, dass ich halt jetzt in der Öffentlichkeit stehe und halt nicht viele Leute auch einfach anquatschen und oftmals halt auch denken, weil sie dich im Internet sehen, können sie dich jetzt anlabern und sind jetzt dein Best Friend und, ne, und dich mit irgendwas zuschwafeln, was natürlich dann irgendwann auch so eine gewisse Abwehrhaltung in einem gibt, dass man halt nicht jetzt mit jedem ein Gespräch führen will, weil das halt auch einfach zu viel Zeit nimmt und irgendwie anstrengend sein kann. Und sonst bin ich halt einfach, ich bin vorsichtig mit Menschen, weil ich halt einfach, ja, keine schlechte Erfahrung machen will und einfach glaube, dass es gut ist, wenn man eine gewisse Distanz einfach auch hat und sich nicht auf alles einlässt, weil ich es auch einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche.
Ja.
Also ich suche nicht danach, dass ich jetzt Leute finde in meinem Leben.
Ja.
Es kommen natürlich immer mal wieder Leute dazu und das kann einen auch sehr stark bereichern. Aber mir geht's so gut, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich das jetzt unbedingt brauche, dass ich jeden Tag jemand Neues kennenlerne.
Ja, also das ist ja eine ehrliche Antwort. Also das Thema, ich habe das nie nachvollziehen können, auch mit dem Thema, wenn dich jemand anquatscht. Also früher, das ist, ich sag mal, wenn ich als Jugendlicher irgendwie so Fußballer oder so Prominent oder so, ne, war das für mich immer so ein Thema, ja, das, dann geben sie halt Autogramm. So, ich bin ja lange nicht in der Prominenz wie du. Also zum Glück nicht, großer Gott. Ist nicht mein Ziel. Aber letztens hat einer, als ich durch die Stadt gefahren bin, ans Fensterscheibe geklopft. Hinten ist mein Security auch schon aus dem Auto geküpft. Ja. Das war echt crazy.
Siehst du, hast ein Security, ich nicht.
Ja, aber das ist interessant, ja. Das ist wirklich so. Das ist, würdest du das machen? Also hast du das Gefühl, du brauchst sowas?
Nein. Nee, ich bin auch komplett easy, also wirklich easy. Wenn mich jemand anquatscht, ist ja auch, also ich mache Fotos, ich mache alles gut, aber halt dieses, hey, ich wollte dir jetzt noch erzählen, hier, das ist mein Auto, und wie findest du jetzt meine, so diese Art von Gespräch.
Nee, ich frage das gerade deswegen, weil du hast absolut recht. Ich meine, deine Prominenz ist höher als meine, ich habe Security, du nicht. Ich meine, du bist jetzt auch nicht unwirtschaftlich unterwegs, ich will es mal so formulieren, aber wir hatten halt einfach ein, zwei Mal die Situation, dass es einfach notwendig wurde. Also ich habe keine Lust, wenn ich, es ist wirklich, es geht dir vielleicht ähnlich, wenn mich einer blöd anmacht und ich wehre mich, was ich könnte, ist es für mich halt einfach scheiße. Wenn ich eine Vorstrafe in meinem Register habe, habe ich eine Vorstrafe im Register, kannst du eigentlich alles wegknicken bei uns. Das ist einfach so.
Also du würdest ihn umboxen, ne? Ich habe gesehen, du machst
Boxtraining. Ja, es kommt drauf an, wenn die Situation, die wir hatten, also war einfach, es. Ich könnte das, ja. Das wäre definitiv machbar. Also natürlich jetzt, wenn einer auf die Idee kommt, bitte lasst es sein, weil ich, also das muss man jetzt nicht probieren, ne? aber ich glaube schon, also vom Grundsatz her, wäre die Theorie da, ja.
Ich würde verlieren, glaube ich. Ich bin,
aber ist beide schlecht. Situationen sind doch kacke. Also allein die Tatsache, dass man darüber nachdenken muss, ist kacke. Ja. Also um es mal einfach zu
sagen. Aber ich lebe in Kempten. Bei uns ist die Welt echt in Ordnung. Also ich hab keinen. Also
es hört sich so an, als wenn es hier in München ganz dramatisch wäre.
Wobei München, wollte ich gerade sagen,
Es sind einschneidende Erlebnisse. Also ohne Kack. Mir ging es da gar nicht um mich. Da ging es mir eher um meine Frau. Also wenn man die Familie hat, da hört bei mir der Spaß dann einfach irgendwie auf.
Ja.
Und das war schon. Ich hätte es nie so unterschrieben. Aber irgendwie gibt's verrückte Menschen auf diesem Erdball.
Irgendwie gibt's verrückte Menschen. Ich suche immer nach denen, die nicht verrückt sind. Oder vielleicht sind wir verrückt.
Die 99,9, wir sind definitiv verrückt. Also verrückt von der Masse, aber 99% der Menschen sind schon nicht verrückt.
Okay.
Trotzdem nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Wenn du jetzt deinen Lebensweg mal so anschaust und die jetzige Situation auch anschaust, auch mit der Firma, auch wie Abt jetzt im Endeffekt auch dasteht, du wächst immer mehr in diese Firma rein. Ich habe vorhin gesagt, du bist Unternehmer, ja, auch wenn die Menschen dich auf YouTube anders aktuell vielleicht wahrnehmen.
Mhm.
Hast du da auch die Überlegungen gemacht, das dein Branding zu ändern oder dich irgendwie anders zu positionieren? Ist das ein Thema, das aktuell dich beschäftigt?
Ja, ich glaube, das passiert schon. Also es ist jetzt, aber ich glaube, das passiert auch einfach deswegen, weil ich älter werde und mich verändere. Ich glaube, man hat ja so Lebensphasen, ne? Also ein paar Sachen, die ich einfach vor 5 Jahren gemacht habe und lustig fand und irgendwie, ne, ein bisschen Scheiße labern und witzig sein, würde ich vielleicht so nicht mehr machen oder vielleicht auch mal andere Klamotten anziehen, die vielleicht ein bisschen seriöser aussehen.
Ich finde aber deinen Style eigentlich cool.
Und so weiter. Ja,
eigentlich lasse ich jetzt mal weg. Ich finde deinen Style cool.
Das ist jetzt schon, also das ist schon fast schon zu leger für den Daniel von vor 5 Jahren, sag ich mal. Ja. Der wäre halt jetzt mit Oversize-T-Shirt hier einfach und
hätte gesagt, ja, gut, das stimmt.
Aber ich glaube, man entwickelt sich ja weiter und irgendwann will man ja auch aus dieser Rolle raus. Also ich will ja auch gar nicht immer dieser Entertainer bleiben und ich glaube, das wird immer eine Note sein. Das bin ich auch in gewisser Weise. Ich habe da auch Spaß dran, aber ich glaube, man muss sich einfach auf das Neue auch einlassen und das ist wie so ein neuer Lebensabschnitt, der halt, sag ich mal, nicht von heute auf morgen einfach so da ist, sondern in dem man sich einfach hineinentwickelt, glaube ich. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut aktuell.
Was war dein größtes Learning der letzten Jahre? So in diesem Schritt, auf diesem Weg?
Also mein größtes Learning der letzten Jahre war, dass jede Scheiße, die passiert, immer für etwas gut ist. Das würde ich mal sagen. Also hat jetzt gar nichts mit dieser Transition zu tun, aber das ist immer, ich habe immer das Gefühl, wenn immer mir etwas super Schlechtes passiert ist, ist danach was wirklich Gutes entstanden. Deswegen versuche ich zumindest, ist natürlich schwierig, aber Dinge, die schlecht laufen, nicht immer gleich so negativ zu sehen oder weniger negativ zu sehen, sondern mich immer zu fragen, was kann jetzt daraus entstehen oder für was ist das jetzt vielleicht gut oder warum passiert das jetzt so? Dass man da vielleicht etwas resistenter ist, klappt nicht immer, keine Frage, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas. Und
ich lasse dich mal überbrücken, weil das ist ein, denk mal du weiter, ich sag was dazu. Das ist spannend, weil ich tue mir das sehr schwer bei dem Thema. Ich bin ja so ein Kontrollfreak. Also wenn irgendwas
ist so richtig.
Vollgas, das ist ganz schlimm. Ja. Also ich merke das schon, wenn irgendwas nicht mehr in meiner Kontrolle ist, dann ist bei mir Panik. Also wirklich, das ist so, ich versuche dann alles, um meine Kontrolle wieder in den Griff zu kriegen.
Ne? Aber findest du nicht in der aktuellen, also wenn man sich nur mal die Welt anschaut, Also wenn man alles kontrollieren möchte, muss man ja durchdrehen, weil du kannst ja nichts mehr kontrollieren. Es ist ja gefühlt, jeden Monat ändert sich
die Welt. Warum ich einen Psychologen habe.
Jeden Monat ändert sich die Welt, Politik, du weißt nicht, wo es hingeht, du weißt das nicht. Mhm. Es ist ja so schnell, dass gerade wenn man dieses, so ich weiß noch vor 10 Jahren, weiß nicht, ob man das immer noch so macht, aber dieses klassische, wie schaut dein 10-Jahres-Plan oder so, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ist ja gar nicht mehr realistisch, oder?
Na
so
doch, richtig. Also zum Glück habe ich lernen dürfen, dass es wirklich realistisch ist, weil ich merke schon, wenn etwas nicht so läuft, wie ich im Endeffekt möchte, dann stecke ich so viel Energie rein, dass es wieder läuft. Natürlich hast du nicht bei allem die Kontrolle, aber da ist es eher so, wo ich wirklich ein Problem habe, ist, wenn Menschen etwas tun, mit dem ich nicht rechne. Das ist eher so mein Problem. Ne? Also ich sag so, wenn Mitarbeiter irgendwelche komischen Sachen veranstalten oder eine Kündigung kommt, von der ich nicht gerechnet habe, weißt du, wo ich dann einfach, wo auch schwer ist, Energie reinzustecken, weil die Kontrolle einfach verloren ist, dann tue ich mir schwer. Alles, was mit meinem eigenen Leben zu tun hat, so die Entwicklung der Firmen, also da kann ich sehr gut auf Gegebenheiten. Das ist kein Problem. Also wenn die Weltwirtschaft sich dreht, kriege ich das echt gut hin, die Firma so zu drehen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Also Segel neu zu setzen, heißt es ja immer. Ne? Mhm. Aber wenn dann, als Beispiel, wenn du zu fünft auf einem Segelboot bist und einer von denen fällt ins Wasser und der ist auf einmal weg und du bist zu viert und brauchst einen Halt für irgendwie, um das Ruder zu halten und du hast keinen mehr zum Ruder halten, dann ist das für mich dramatisch, weil ich mir denke so, scheiße, das muss ich umorganisieren. Und das ist etwas, was ich nicht kalkuliert hatte.
Ja.
Und da tue ich mir dann schon schwer. Und das, also wenn du sagst, du kannst es und da entsprechend es nicht so problematisch zu sehen, da muss ich viel Energie aufwenden.
Ich versuche es zumindest. Ja. Also, dass ich es immer kann, nein, aber es einfach, das ist für mich einfach ein Learning aus den letzten Jahren, dass wirklich immer dann halt auch was Positives entsteht. Ja.
Du hast aber auch recht, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es eigentlich immer, ich bin auch ein positiver Mensch, es kommt immer was Positives dann zurück, da hast du völlig recht. Ich finde es aber cool, dass du das so siehst, also das ist, du bist ja doch deutlich jünger als ich und da hast du schon einen Step gemacht.
Ja gut, ich habe auch schon ein, zwei Mal daneben gegriffen und das hat mich halt dann irgendwie auch so gelehrt, sagen wir mal.
War das auch ein Thema mit dem Sport, also mit dem, ich sag mal, die bestbezahlte Tätigkeit der Welt ist Mut? Und ich nehme mal den Formel-1-Fahrer, weil du musst einfach scheißdreck mutig sein, mit 300 in eine Kurve zu fahren, wo andere nicht mehr durchlaufen würden. Mhm. Hat es dich da geprägt auch, zu sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel im Rennen einen Fehler machst, dann ist es halt, wie es ist und du kannst es nicht mehr ändern und du musst dann im Endeffekt wieder nachnavigieren oder wie?
Auch, also ich sag mal, du in meiner Motorsportzeit ist ja gerade so mentale Themen sind ja super wichtig. Mhm. Also in der Phase hatte ich wirklich alles, von Sportpsychologen bis hin zu Hypnose und so weiter. Da machst du ja alles und dann lernst du natürlich auch viel damit umzugehen, weil ich glaube, es gibt nichts, wo du frequentierter Niederlage erlebst wie im Sport. Mhm. Also du bist zwar auf der einen Seite mal der Hero, aber du kriegst auch immer wieder einen drauf, du bist immer wieder nicht gut genug, musst wieder, dann bist du wieder gut genug, diese Höhen und Tiefen, die man, es gibt ja nichts, wenig, glaube ich, wo man so viel Spitzen und Tiefen hat, wie jetzt im Sport. Mhm. Und das prägt einen mit Sicherheit.
Ja. Ja, ist spannend, also sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Haben wir noch nie drüber geredet, über sowas, ne?
Ja.
Gut, dass wir einen Podcast mal gemacht haben.
Das ist doch super.
Ja. Wir haben übrigens auch noch ein Video miteinander vor. Wir warten allerdings auf eines meiner Autos, das ich kriegen soll. Da habe ich heute Morgen einen Podcast dazu gemacht. Ich hoffe, dass es mal, wir haben ja vorhin, es sollte im Januar kommen. Jetzt ist Juni oder Juli, also irgendwas mit J wird's. Die Frage ist noch, welches Jahr, aber.
Gut, aber für Januar wäre es eh das falsche Auto gewesen, also.
Ich hätte dich schon fahren lassen.
Ja,
also okay. Du kannst es, ich nicht. Also ich hätte das Ding wahrscheinlich an irgendeine Wand gesetzt.
Okay.
Und ich sag mal,
ja.
Also ich muss mal gucken, wie weit ich dann weine. Ich möchte aber im Auto sitzen, wenn du fährst, damit ich im Notfall nach links langen kann.
Ja.
Mal kurz ins Lenkrad eingreifen.
Perfekt.
Daniel, lass auf!
Perfekt, liebe ich.
Ja, glaube ich dir. Ich habe das nur einmal erlaubt, dass mir einer ins Lenkrad greift. Das war, als ich mit Ferrari auf der Rennstrecke war und einer von den Testfahrern von Ferrari mit mir rumgeeiert ist. Dem habe ich echt erlaubt, ins Lenkrad zu greifen. Er hat mich dann gefragt und gesagt, mach mal. Also das war auch eine sehr unwirkliche Situation, dass er in der nebendran das immer noch besser hinbekommt als ich auf dem Fahrersitz. Das war echt schon.
Boah, hassig. Da hat bei mir auch einer mal gemacht in Goodwood. Boah, da war ich stinksauer.
Echt, oder?
Ja.
Ja gut, aber du bist Rennfahrer. Ich maße mir ja nicht mal an. Ich bin mal mit Max Verstappen durfte ich mal rennen, also im Auto fahren. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, ich treffe einen Bremspunkt ganz gut und kriege das Ding auch einigermaßen in die Kurve. Danach habe ich mir gedacht, Jörg, ist es scheißegal, was du machst, steig nie mehr in ein Auto.
Hat nichts mit dem zu tun.
Wirklich nicht. Also, hast du da so Vorbilder, Thema rein? Also mal so ganz jetzt nebenbei.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie wirklich Vorbilder. Ich bin auch sehr, also ich bin sehr selten Fan, wirklich Fan von etwas. Ich war, ich glaube, das Einzige, wo ich mal wirklich Fan von war, sage ich mal, in Kindheitsjahren, war Eminem. Bin ich auch heute noch, wenn ich jetzt...
Also ohne Witz, geiler.
Lieb ich irgendwie, weil ich mochte dieses Bad Boy Image, ich mochte dieses Anderssein, dieses, ich gegen den Strom mäßige, das hat mir immer schon gut gefallen irgendwie, deswegen war ich da Fan, aber Vorbilder so im klassischen Sinne nicht. Ich glaube, es gibt schon Leute, von denen man lernt und die man bewundert. Mhm. Ne? Also ich glaube auch mein Ängster ist natürlich mein Vater, weil das meine Bezugsperson ist in der Hinsicht. Aber jetzt nicht so, dass ich versuche, irgendwas nachzueifern oder so. Also nicht wirklich. Ne?
Mhm. Bei dem Thema Sport nochmal zu bleiben, war das nie eine Option für dich zu sagen, dass Sport wird dein Leben bis zum Ende begleiten in irgendeiner Form? Weil du bist jetzt schon ein bisschen abgedriftet in das Thema Unternehmertum.
Ich bin sehr stark weg davon, ja. Ich meine, man muss halt irgendwann die Entscheidung treffen. Und ich sehe das bei sehr, sehr vielen, die Rennfahrer sind. Die müssen natürlich irgendwann entscheiden, okay, bleibe ich jetzt in dem Sport, verdiene ich da mein Geld? Man kann sehr gutes Geld verdienen mit Motorsport, gar keine Frage. Aber irgendwann bist du 40 und im Zweifel raus oder im Zweifel auch schon vorher raus, weil ich sag mal, es gibt halt sehr wenige Serien, wo man Geld verdient und viele, die nachkommen und so weiter und so fort. Also ist nicht so leicht. Und ich glaube halt, dass wenn ich jetzt weitergemacht hätte bis 35, 40, wie auch immer, dann hätte ich niemals wirklich so richtig diese Transition geschafft. Also dann bist du einfach zu spät dran. Dann kommst du in diese Unternehmerwelt rein und hast keine Ahnung davon. Das siehst du auch bei den meisten. Also die meisten Rennfahrer, die aufhören, die wirken dann eher lost. Ne? Die fangen dann an, ja, jetzt stehe ich hier halt noch für irgendeine Brand ein paar Mal irgendwie auf einer Messe und verteile Autogramme oder ich werde jetzt Fahrercoach und fahre mit irgendwelchen Leuten rum und habe eigentlich gar keinen Bock, weil ich muss irgendwem jetzt erzählen, wie er auf der Schleuderplatte richtig einlenkt. Das dreimal die Woche. Also das ist es dann auch nicht. Und das habe ich sehr viel gesehen bei anderen. Und deswegen, sage ich mal, ist, glaube ich, für mich der Zeitpunkt, ich war ja 28, als es dann zu Ende war mit Rennenfahren, 27, 8. Mhm. Ja. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Und ehrlicherweise auch, ich bin sehr gerne super selbstbestimmt in meinem Leben und oder mache gerne einfach die Dinge, auf die ich Bock habe, versuche so möglichst wenig von irgendwelchen Sachen zu machen, die mich einfach nerven. Und im Motorsport war es halt so, du hast gerne das Rennen gefahren, aber es wurde immer mehr 3 Tage im Simulator sitzen und so ein Quatsch und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und irgendwann rechnest du hoch, sagst, okay, mein Jahr schaut so aus, das sind eigentlich die Tage, die mich richtig erfüllen. Jetzt läuft es bei denen im Zweifel auch noch bei der Hälfte schlecht, dann sind die auch nicht geil. Und sonst sitze ich aber hier im Simulator, dann schicken die mich dahin, muss ich das machen, muss ich hier irgendwie, also es hat mir einfach nicht mehr das gegeben, wofür ich voll brenne.
Ist aber auch so ein Thema. Ich meine, viele sagen dann so, ja, groß und Jubel der Star. Ich meine, Toni Kroos hört jetzt auf, macht die EM. Wir haben heute ist der 14., ne? 14. Juli, heute ist EM Start. Du bist ja nicht so der Fußballer, ne? Ich habe dich einmal in der Loge dabei gehabt.
Was war falsch?
Wir hätten über Motorsport gucken sollen, das wäre besser gewesen, na Spaß. Also, ja, da wenn wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen öfter in der Loge miteinander sitzen, da kriegen wir das
noch hin. Das war sehr lecker da.
Ja, wir kriegen das mit dem Fußball, kriegen wir schon hin. Aber Toni Kroos hört jetzt auf und das sagen ja auch viele, ja, warum hört er auf? Ich meine, den richtigen Moment zu finden ist schon schwierig, weil ich glaube, das war schon deine Liebe.
Ja, es war meine Liebe, aber es war dann irgendwann auch nicht mehr so ganz meine Liebe, muss man einfach sagen.
Aber Auto fährst du doch gern.
Ja, super gern.
Ich lasse dich sonst mit meinen Autos nicht fahren.
Aber ich fliege mittlerweile lieber.
Ah ja, stimmt, da kommt ja was. Ja. Du bist ja mit Globe Air, ne? Also mit unserem Fluganbieter hast du ja den.
Da durfte ich mal fliegen, selber fliegen. Mach gerade Flugschein oder auch verstehe, von was ich rede. Jeder Mensch weiß,
dass du fliegst. Du haust jede Story ist irgendeiner deiner komischen Flügel da
drin. Ja, weil das einfach Spaß macht. Das macht echt, es ist einfach so, das ist halt für mich jetzt nochmal was ganz Neues lernen. Mhm. Weißt du, ich meine, jetzt, keine Ahnung, ich bin 25 Jahre Auto gefahren oder Kart oder was ich was. Natürlich macht es Spaß, aber wie oft hat man denn die Chance, wirklich sein Auto auszufahren oder irgendwo zu fahren, wo es Spaß macht? Ja. Und wie oft stehst du irgendwie dämlich hier in München im Stau und denkst dir,
boah, jetzt mach einen Punkt, jetzt hör auf mit dem. So. Du hast vorhin schon genörgelt hier über die Verkehrslage in München.
Dann fliege ich einfach gern drüber. So.
Sag mal, du bist ja auch mit dem Urus da.
Ja.
Ja. Kann man so ein Ding überhaupt ausfahren auf der normalen Straße?
Oh, kann man schon, ja. Also bei uns gibt es ja direkt an der Firma die A7, da kannst du schon richtig, dann kannst du schon richtig Gas geben, macht schon Spaß.
Hat aber Papa in irgendeinem Podcast mal richtig lustige Sachen dazu erzählt, ja. Das werde ich nie vergessen.
Ach so, mit den Rennautos.
Rennautos, genau.
Ja. Also man kann.
Aber macht ihr heute nicht mehr, ne?
Rennautos auf der Straße.
Also machen wir heute nicht mehr.
Nein, machen wir nicht mehr. Aber sag mal, der Urus hat 840 PS, das ist schon nah am Rennauto dran.
Ja. Ist halt ein Urus, ne?
Ja.
Ich habe meinen weg. Ich habe leider meinen weg. Ich habe einen Puro Sangwe gekriegt. Meinst du, es war eine schlechte Entscheidung?
Also ich persönlich mag den Urus lieber, aber ich glaube...
Bist du mit dem Puro Sangwe schon mal gefahren?
Wirtschaftlich, nee.
Ja, siehst du, genau. Das ist wieder das Video, das wir drehen wollen. Aber es ist wieder Scheißdreck. Warum jetzt um alles in der Welt zu Lamborghini? Also ihr habt jetzt das erste Mal ein Lambo getuned, kann man das so sagen? Weil das für Lamborghini ist das schon irgendwie ein Pain, dass ihr das gemacht habt, habe ich so das Gefühl.
Boah, ich glaube, dass viele Autohersteller einfach nicht wollen, dass man in ihren Autos irgendwas macht. Das ist, weil, ne, wenn du jetzt ein Produkt hast und sagst, das ist so schaut's aus, oder dann ist es ja für dich das perfekte Produkt. Und dann kommt irgendjemand und keine Ahnung, lackiert sich seine Rolex in Schwarz oder was weiß ich was.
Ne? Also, lackiert sich seine Rolex in Schwarz.
Halt, also du weißt ja, also, es gibt
genau, der Techniker, spricht der Techniker.
Ja, genau. Passt schon. Aber ich sag mal, für uns ist halt einfach, glaube ich, eine Brand, die halt super zu uns passt. Wir haben ja immer dieses von der Rennstrecke auf die Straße Thema auch. Das ist jetzt nicht nur ein Gelaber, sondern wir waren immer mit Audi Motorsport und haben eben dann auch versucht, die Audis im Straßenverkehr irgendwie auf ein neues Performance-Level zu bringen. Jetzt machen wir das ganze 24-Stunden-Rennen mit Lamborghini. Man muss natürlich sagen, klar könnte man jetzt auch einen Huracan nehmen, aber das ist ein super spitzes Auto, das funktioniert im Markt nicht. Also musst du eher was nehmen, was ein bisschen mehr Potenzial hat. Das ist der Urus. Und ich glaube schon, dass halt Leute heutzutage gerade auch in dieser Preisklasse Lust auf Individualität haben. Also ich will was haben, was keiner hat, oder ich will was besser zu mir passt oder was genau meine Farbe ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, da versuchen wir halt einfach ein Angebot zu schaffen und irgendwie.
Ich finde, es schaut auch echt stylisch aus. Also es ist jetzt nicht übertrieben. Es schaut nicht aus, als wenn du irgendwie kurz mit dem 400.000. Flügel an den kaputten Außenspiegel gebaut hättest.
Ja, also ich meine, er ist schon aggressiv, aber er ist, glaube ich, in einem Rahmen, cool. dass man sagt, okay, das ist vertretbar oder das passt zu dem Auto. Ne? Es soll ja auch irgendwie, ich sag mal, eigentlich auf den ersten Blick so sein, dass ein Laie, der draufschaut, gar nicht erkennt, dass das jetzt ein umgebautes Auto ist, sondern dass das sich eigentlich nahtlos einfügt. Das heißt, die ganze Front- und Heck-Thematik ist ja komplett ausgetauscht. Das ist ein super komplexes Teil. Ich glaube, sowas hatten wir in unserer Geschichte noch gar nicht in der Form. Und ja, es schaut auf jeden Fall, also steht ja hier draußen, können wir uns gleich noch zusammen anschauen.
Ja, machen wir eine Story, würde ich sagen. Oder irgendwie YouTube-Video. Ja. Sorry, dass ich da immer wieder drauf anspiele, aber das ist wirklich fast schon ein Running Gag zwischen uns, dass wir auf das eine Auto aus Italien noch mal ganz kurz warten, bis das mal da ist und die Italiener sagen wir, sie brauchen länger. Und kommt was noch? Es kommt noch was von Lamborghini? Habt ihr noch was vor? Also der neue Revuelto hast du ja bestellt, ne?
Ja, aber der ist uninteressant für uns. Das funktioniert nicht.
Ist zu heftig, ne?
Ja, ist so krass. Also auch was willst du da machen? Also das Auto gibt so wenig und was willst du an dem Auto noch ändern? Glaube ich, das macht wenig Sinn. Den Urus SE schauen wir uns an. Da kann man jetzt die Hybrid-Variante. Schön wäre, wenn natürlich alles so passt, wie wir es jetzt haben. Ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Sachen anpassen, checken wir auf jeden Fall. Und dann mal schauen, was noch kommt. Ja.
Wie findest du Revuelto? Ich kann diesen Namen fast nicht aussprechen. Also ist für mich
unfassbar. Also ich war jetzt in Monaco bei diesem Topmark-Event, also bei so einer Automesse, da hatten wir auch ein Auto, oder den Urus auch. Und da war auch ein Lamborghini-Stand und die hatten den neuen Urus SE da und auch den Revuelto, beides in so einem Knallorange. Und der Revuelto sah unglaublich aus. Also ich finde den live deutlich stärker als auf Bildern. Der wirkt irgendwie nochmal anders. Diese spitz zulaufenden Proportionen, die Seitentüren und so weiter, alles. Also es schaut wirklich richtig, richtig gut aus.
Ich habe ihn noch nie live gesehen. Wir haben geschrieben danach. Das schaut mega aus. Geiles Auto. Ja. Meine Antwort war super geil. Ich habe ihn bestellt, aber habe keine Ahnung, wie er ausschaut. Ja. Ich habe selbst bei der Konfiguration aber nicht verstanden, wie das Auto ausschaut. Ja.
Welche Farbe hast du?
Schwarz. Ja. Schwarz-blau. Du hast auch schwarz gemacht, glaube ich. Ne?
Matt-schwarz.
Ja. Matt-schwarz. Ne? Ich habe glanzschwarz. Ich wollte schon wieder was Mattes.
Ja, so ist das sind die Themen.
Naja, nichtsdestotrotz. Ich meine, die Leute interessiert es schon.
Ja.
Ich meine, man muss schon ehrlicherweise sagen, ich habe heute Morgen auch einen Podcast, es sind halt die Themen, die Menschen bewegt. Also wir müssen ja nicht drum rumreden und ich glaube, diese Ehrlichkeit sollte man in Deutschland einfach mal wieder anfangen.
Ja.
Unternehmertum hat gewisse Vorzüge.
Ja.
Du verdienst einfach gutes Geld und dieses Geld, wenn du viel arbeitest, verdienst du einfach gutes Geld und dieses Geld willst du auch in irgendwelche schöne Sachen packen. Punkt. Da spricht ja auch nichts dagegen.
Ja.
Aber trotzdem ist interessant, weil ich komme, das sind wir bei dem Part. Mir hat noch nie einer vorgeworfen, ich habe was irgendwie geschenkt bekommen. Ist es bei dir so ein Part, dass du Angst hast, dass das der eine oder andere mal so vorwirft, so nach dem Motto, hey, das ist ja eigentlich gar nicht deins oder das kommt aus der Familie oder so?
Ja, das, also klar, jetzt, so wie jetzt zum Beispiel, so wenn du dann, ja, Revuelto, welchen hast du bestellt, da bin ich dann eher so, würde ich wahrscheinlich nicht so ansprechen. Aber andererseits habe ich auch ein Video gemacht, was ihr gesehen habt.
Der einzige Grund, warum ich Hirsch das jetzt gerade genannt habe, war, weil ich ja gewusst habe, du hast ein Video dazu gemacht.
Das macht gar keinen Sinn.
Du warst in einem Autohaus mit einer wirklich netten Dame und hast dieses Ding dann da. Also bitte. Und dann kommt er mir ums Eck und sagt, hätte ich jetzt normalerweise nicht angesprochen in deinem Podcast. Da denke ich so, was ist denn mit dir los eigentlich?
Okay. Das war jetzt ein Eigentor an der Stelle.
Ja, nicht so schlimm. Wir müssen über die anderen Autos ja nicht reden. Aber können wir auch, wenn du willst, pack aus, was hast du noch bestellt?
Aber zu dem Geschenk, es juckt mich einfach nicht mehr. Es hat mich als Kind, als Jugendlicher hat mich das wirklich belastet und das war immer, ich habe immer versucht, wirklich so banale Sachen wie irgendwie, einen 20-Euro-Geldschein in 4-5-Euro-Geldscheine zu wechseln und bevor ich rausgekommen bin, weil das dann irgendwie solche psychologischen Themen haben mich als Jugendlicher beschäftigt, was totaler Blödsinn irgendwie ist, aber jetzt juckt es mich gar nicht mehr, weil es wird ja jetzt immer jemand geben, der sagt, du bist ein Arschloch oder sonst was oder ne, also geht ja nicht, du kannst ja nicht jedem recht machen, will ich auch nicht. Und die Leute, mit denen ich zu tun habe, die, glaube ich, wissen, wie ich bin und die wissen, was ich mache. Und es ist wirklich nicht mein Ziel, jedem zu gefallen oder meine Mission. So, es ist auch okay, wenn ein paar Leute da draußen sagen, der Typ ist gar nicht mein
Fall. Ich hatte auch noch nie einen Typen oder eine Mädel, die gesagt hat, Daniel Abt ist ein Vollpfosten. Also ich habe auch überlegt, als wir die erste Story gemacht haben, was kommen so für Reaktionen und so. Aber er hat noch nicht. Es gibt schon Leute, wo auch mal was kommt. Der überhaupt 0,0. Also.
Ich habe schon auch Hater oder Leute, die es nicht gut finden. Naja, halt Leute, die es nicht gut finden, das ja immer. Aber es belastet mich wirklich
sehr. Hey, du hast auch wirklich eine katastrophale Kameraführung in deinen YouTube-Videos. Also es ist ganz katastrophal. Es gibt so ein, zwei Videos, wenn ich da, also da ist ganz schlimm, ganz schlimm. Spricht der YouTuber. Nein, aber ich wüsste jetzt echt, also nochmal, ich würde es dir auch sagen, wenn ich irgendwas scheiße finde, das weißt du. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da, was nö, gibt's nichts auszusetzen.
Es gibt ja immer verschiedene Geschmäcker, allein schon, wie man auftritt. Manche Leute schauen lieber Leuten zu, die introvertiert sind, weil sie Extrovertierte direkt für angeberisch oder sonst was empfinden und so. Also, ne, es gibt ja verschiedene Arten und von dem her, mir, also ernsthaft ist mir mittlerweile sehr egal.
Jetzt sind wir schon wieder auf dieses Thema abgerutscht. Eigentlich wollten wir über die Firma so ein bisschen quatschen, aber ich finde es schon spannend. Also ich meine, die Leute, wie gesagt, sollen schon ein bisschen mitbekommen, wie das ist, wenn man halt vielleicht jetzt aufwächst mit einem Namen, der schon bekannt ist. Ich meine, da muss man auch damit umgehen können und klären können. Trotzdem, zurückgehen nochmal auf die Firma. Ihr habt einen geilen Audi gebaut. Also muss man fast schon sagen, ihr habt das Auto neu gebaut mit dem R8, den ihr da als GT-Version.
Den X-GT. Mhm. Ja.
Ist das so auch ein bisschen der Weg jetzt von eurer Firma? Ist das so die Idee, da zu sagen, hey, wir machen sowas? Oder war das einfach ein Ausreißer, wo ihr einfach sagt, schon mal zeigen wir, was wir können?
Also ich glaube, sowas wird es erstmal nicht mehr geben, weil das ist ja quasi ein Rennauto, was eigentlich wirklich für die Rennstrecke ist, was eben so, sag ich mal, unter der Haube modifiziert wird und angepasst wird, dass du dann irgendwann zu einem TÜV gehst und sagst, pass auf, wir wollen hier eine Zulassung. Und dann sagt der, ja, mach noch ein paar Crashtests, siehst das und wir haben es bekommen.
Was völliger Wahnsinn ist.
Es ist schon verrückt in gewisser Weise. Und es ist natürlich, es war einfach mal so ein Projekt, wo man mal ausprobieren möchte und wo man einfach mal irgendwie auch mal in eine andere Richtung geht und natürlich was sehr Extremes macht. Ich glaube aber nicht, dass das langfristig für uns der Weg ist, weil ich nicht glaube, dass das noch, also für die Zukunft funktionieren würde mit all den Hürden, die man in Deutschland bekommt, wenn man ein Auto auf die Straße bringen will und spätestens wenn ja die nächste Euronorm und so weiter und sowas kommt.
Glaubst du, sie kommt in der Form?
Ich gehe davon aus, dass sie kommt, ja. Also ich glaube schon. Ich glaube, dass das von der Politik jetzt stückweise natürlich auch so forciert wird, dass es echt schwierig wird, was auf die Straße zu bringen. Die Frage ist halt nur, ich glaube, aktuell ist eine massive Diskrepanz zwischen was Kunden und was der Mensch will und zwischen dem, was Politik vorgibt und was sie sich wünschen und zum Teil auch zwischen dem, was Autohersteller machen. Also ich meine, Autohersteller gehen ja auch gewisse Richtungen und sagen, wir sind jetzt ab nächstem Jahr nur noch elektrisch, machen aber zero Profit damit, machen richtig miese, verkaufen die Elektroautos nur, weil sie die irgendwie mit durchschieben, damit sie die anderen Autos,
Aber es drehen schon viele zurück. Also Mercedes dreht zurück?
Ja, müssen sie ja. Gut, ich finde, BMW hat es bisher eigentlich am besten gemacht, was das Thema angeht. Haben sich sehr smart positioniert, haben gesagt, pass auf, wir haben für alle was.
Ja.
That's it. So, das finde ich ist auch genau der richtige Weg.
Weil ich die Modelle nicht schön finde. Also die Elektromodelle sind schon, wenn ich jetzt diesen Hybrid XM da
wieder.
Also musst du schon dran gewöhnen.
Aber BMW hat Eier aktuell und die haben.
Das hast du schon mal gesagt.
Ja, die bringen gefühlt alle drei Wochen gerade ein neues Auto raus. Ich habe zum Beispiel den neuen M5 schon mal gesehen.
Ja.
Der kommt jetzt dann ein paar Wochen raus. Ich finde es gut, was die machen. Und ich finde gut, dass die klare Kante haben, auch im Design klare Kante. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber zumindest haben die für mich ein Profil, die bringen Produkte raus, die haben irgendwie eine große Range. Sehe ich bei vielen anderen Herstellern aktuell nicht.
Ich nehme jetzt mal den Hersteller, den du vielleicht in den Mund nehmen willst, Audi, tue ich mir gerade schwer.
Ja.
Also Audi tue ich mir wirklich
voll schwer. Katastrophe. Ja. Wir als Firma leben ja, also wir existieren mit Audi und wir sind ja auch, ich brenne ja für Audi.
Du brennst, also wenn ich über dein RS6, ich hab mich mal ein RS7 von euch reingesetzt in dieses Modell, das irgendwie für irgendjemand gebaut wurde, weil vorne auch irgendwie was Rotes im Carbon und ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Da hast du dann mit leuchtenden Augen und über dieses Auto und dralala. Ich bin so, was ist denn los mit dir? Sag mal, aber da warst du ein ganz anderer Mensch
auf einmal. Aber das sind ja geile Autos. Es ist eine tolle Firma. Ich habe ja auch oft viel mit Leuten dazu tun gehabt. Aber ich glaube auch, dass wirklich viele bei Audi intern brutal damit strugglen, was da gerade abgeht, weil die sich auch selber wahrscheinlich gar nicht mehr damit identifizieren können. Und ich hoffe einfach nur, dass man da irgendwie ein bisschen aufwacht. Und natürlich kann so ein Q6 bringen. Ist so von mir so, okay, hätte man zwei Jahre früher bringen müssen. Aber man kann ja nicht so tun, als würde die Welt gerade auf einen Q6 warten. Ist einfach nicht so.
Ja, zumindest nicht auf ein fahrendes Ei.
Ja, es ist einfach nicht so. Und das, wofür Audi steht und das, womit sie Geld verdienen, das wird verteufelt, das geht weg, da wird nichts ausgeliefert, da kommt das 10. Facelift, kein neues Modell.
Ja.
Ich meine, A6 zum Beispiel ist seit, der fährt seit 8 Jahren jetzt auf der Straße, gibt es keinen Nachfolger. Also so solche Themen irgendwie.
Da habt ihr auch keinen Einblick, oder, was kommen wird?
Ja, wir haben schon ein bisschen einen Einblick, aber auch da, ich meine, dann dann wird er jetzt, sag ich mal, dann auch so Sachen wie jede Woche eine neue Klassifizierung, also wie nennen wir die Autos? Jetzt ist ja zum Beispiel RS6 ist ja wirklich so die
das
Ikone.
Auto. Das, ja, das Auto.
Ja, der, sogar ich von. Der heißt in Zukunft RS7.
Was?
Ja. Der, das
aber
Auto,
es gibt doch einen. Es gibt doch
es wird kein RS7 mehr geben, aber das Auto, alle geraden Zahlen werden jetzt quasi elektrisch und alle ungeraden werden Verbrenner. Heißt, wenn der RS6 Nachfolge kommt, heißt der RS7 und wenn der RS4 Nachfolge kommt, heißt der RS5. Was ist aber schon, also
gab's das, ja schon.
Ja.
Und es wird also kein, es wird kein, es wird kein
Ahnung, RS7 was mehr geben. Keine Ahnung, also, es ist einfach, stell dir mal vor, da sitzen die sozusagen und denken sich so, warte mal, pass auf, RS6 kennt die ganze Welt, ist unser absolut geilstes Auto, unser Toprenner.
Ich habe eine Idee.
Lass den absolut RS7 nennen. Den hatten wir zwar schon, aber den streichen wir einfach und dann machen wir so. Und dann vor gab es noch dieses, ja, wir nennen jetzt unsere Motoren 55 TFSI oder was ist das ich für ein Kack, wo dann die 55 für eine Zusammenfassung mehrerer Hubraum. Gaga, wirklich gaga.
Tut ihr euch jetzt, I don't get it. Tut so. Ihr euch da leichter, weil ihr die Fahrzeuge anfasst, euch da besser zu positionieren, als wenn du was herstellen würdest?
Boah, ich weiß es gar nicht. Ich meine, leicht tun wir uns aktuell deswegen natürlich in der Situation nicht, weil wenn Audi, sag ich mal, schwach wird und dann wenn Audi auch, abfällt, dann haben wir auch ein Problem. Ja. Wir leben auch von Autos wie dem RS6. Mhm. Wir leben davon, dass Audi Autos baut, die mega sind und dass wir die noch geiler machen können oder noch,
ich
noch
musste, performanter. Ich musste auch nochmal dran, weil ich muss jetzt nochmal nachhaken. Also RS6, der neue, also der jetzige aktuelle RS6, ja, den die wirklich, was ja ein Brett an Auto ist, also eigene Karosserie, breiter ausgestellt.
Mega.
Ein tolles Brett Auto. So. Und ja, den werden die dann umtaufen in.
Also es wird einen Nachfolger davon geben und der wird RS7 heißen.
Das ist einfach nicht verständlich.
Also Stand jetzt, das ist meine Info, Stand jetzt. Vielleicht dreht sich der Wind noch oder vielleicht wacht jemand
auf. Ich meine, du hast gerade so viele Emotionen in diesen Podcast reingesetzt. Ich gehe davon aus, dass alle Vorstände von Audi das jetzt hören und sagen, der Daniel, du, der mag das Auto nicht, da müssen wir jetzt mal ran an die Nummer.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass es passiert. Da schweigen wir alle mal im Wald. Nein, aber es ist, ich meine.
Sorry, ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwas gesagt, was mir.
Was dir Kopf und Kragen kostet? Du, nee, den Podcast hört kein Mensch.
Das passt schon.
Hört Kassauer.
Ist mir auch egal. Ja. Ich stehe doch dazu.
Ja, ich wollte sagen, du hast schon eine starke Kante. Also, das muss ich schon sagen. Also, du bist kein Politiker. Das finde ich schon gut. Also, dein Papa ist auch kein Politiker. Und da folgst du wirklich nach. Das ist schon.
Oh, aber ich finde, wir leben ja auch in der Generation, drumrum reden und keine Kante haben und so. Und das, ich finde das einfach super anstrengend. Mhm. So, das Ding ist, das heißt mir schon oft natürlich auch zum Problem geworden, weil wenn du halt, ich weiß, wo mir das mein Problem war, als Corona kam, gab's, also hatte ich so eine Phase, habe ich Twitch live gestreamt, jeden Tag, weil du hattest nichts zu tun, ich habe mir hingehockt, Livestreams gemacht. Und dann habe ich halt auch Dinge gesagt und habe meine Meinung gesagt. Mhm. Und du sagst ja jeden Tag deine Meinung. Das ist so wie jetzt im Podcast, nur jeden Tag mit Leuten aufgezeichnet und so weiter. Und dann war es so, dass Audi damals aus der DTM ausgestiegen ist und ich habe das halt einfach gesagt, dass ich es super schade finde und dass es zur DNA des Motorsports gehört und so weiter und so fort. Und dann war ich auf einmal eingeladen bei Audi und dann saß ich da und dann gab es eine Präsentation, dann waren Aussagen aus meinen Twitch-Streams standen da und dahinter stand die Klausel meines Vertrages, warum ich ja eigentlich das nicht sagen sollte und so.
Ernsthaft jetzt?
Ja, so, das war war das mal.
Also
ja,
vielleicht mal da kurz aus meinem Leben, wenn ich bei irgendwelchen Gesellschaften bin, hate ich die grundsätzlich. Also das ist, wenn ich auf einer Bühne stehe, ne, und vor Leuten spreche bezüglich Finanzprodukten, da ist mir auch echt egal, ob die Gesellschaft da ist, weil ich hau das denen von der Bühne runter echt einfach in die Fresse. Also da bin ich sehr dankbar drum, dass ich da so, dass es mir echt egal sein kann, aber es keine Verträge gibt, die einfach da irgendwie, wenn die Scheiße bauen, dann sage ich das auch deutlich. Ja. Wenn du da jetzt selber so kasteit wirst, gerade beim Twitch, ich meine, ich habe einmal einen mit Mark Eggers und Torben Platzer, liebe Grüße gehen raus, so einen Livestream.
Du hast mit Mark Eggers und Torben Platzer.
Ja, okay. Wilde Kombo. Die haben mich eingeladen. Das war sehr wild, weil das Witzige war, die haben 24 Stunden irgendwie so gestreamt irgendwie, ne? Und ich bin reingekommen und da ist gerade ein Mädel rausgelaufen, die hat hinter ihnen in einer, ich glaube, das war ein Planschbecken irgendwie hier geplanscht oder so. Das war nichts Sexuelles. Nee, ich musste nicht ins Planschbecken. Ich war sehr stolz darauf, weil in dem Moment, wo ich reingekommen bin, sind die Zahlen nach oben gegangen und nicht nach unten. Das fand ich wirklich, ich war mein Ego sehr gestreichelt gefühlt in dem Moment.
Sehr gut.
Aber nichtsdestotrotz, da sagst du halt einfach mal Sachen, die einfach dann deine Meinung sind, klar. Vor allem, wie du schon sagst, wenn du es jeden Tag machst.
Und deswegen finde ich es schön, wenn man nicht abhängig ist und wenn man so größtenteils natürlich sein Ding machen kann. Du hast immer gewisse Abhängigkeiten, du kannst natürlich jetzt nicht nach Sylt fahren und da dich zum Affen machen. Oh, ne? Das ist natürlich schwierig. Ne? Also es gibt schon Dinge, die kann man nicht machen, sollte man nicht machen. Und es kann natürlich einem auch um die Ohren fliegen. Aber ich finde das schon, dass man sich positionieren sollte. Und wie gesagt, ist ja immer okay, es muss ja nicht jeder die gleiche Meinung haben, aber ich finde es wichtig, zumindest wichtig, dass man eine Meinung hat.
Ja. Und weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Du hast jetzt gerade das Thema mit Sylt angesprochen und hast gesagt, man sollte sich dann nicht zum Affen machen. Und ich habe so überlegt, okay, muss ich kurz was nachhaken, dass deine politische Orientierung eine andere ist? Weißt du, was ich meine? Als dass da irgendeiner auf das so dämlich in dieser heutigen Welt, das ist echt so, weil du kriegst auf einmal Aussagen genommen und die werden dann zusammengepackt. Also nein, Dani hat eine ganz normale politische Meinung. Ich möchte es einmal ganz kurz nur in diesen
Podcast das ist beinlassen. Definitiv nicht meine politische Meinung.
Nein, also. Ja, aber es ist so. Das ist wirklich so. Und das ist ja, passt ja so gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich meine, hatte ich vor ein paar Wochen, also Emra kennst du, glaube ich, gar nicht, ne? Mhm. Nee. Ist auch kein schlechter Marketer, müssten wir vielleicht, ist egal. Okay. Ja, mal schauen. Ja, also wir saßen hier und haben über das Thema geredet und haben über das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland geredet. Und ich habe gesagt, na gut, also die Meinungsfreiheit in Deutschland ist schon krass, weil eine Sarah Wagenknecht kann über die aktuell politische Regierung sagen, es war die schlechteste und die dümmste, also wortwörtlich die dümmste Regierung, die wir jeweils hatten. Und muss für diese Beleidigung ja keine Verfolgung in irgendeiner Form fürchten, weil das halt einfach ihre Meinung ist in dem Moment. Aber auf der anderen Seite hast du halt genau den Punkt, den wir jetzt hier gerade kundtun, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aufpassen müssen, was sie sagen, weil die Verfolgung über ein anderes Medium kommt, nämlich über die Presse an sich.
Ja.
Und je nachdem, wie du halt gestellt bist mit den Pressevertretern, ist es in die Richtung oder in die Richtung halt ausschlagbar. Und deswegen haben viele Leute das Gefühl, hier in Deutschland ist die Meinungsfreiheit, sagen wir mal, etwas nach unten gekehrt. Ich habe es in Emirat erlebt, in Dubai. Wir haben in Deutschland so eine Situation, dass man aus Grundsatz Gesetze hinterfragt. Also mein Beispiel war, du darfst dich nicht auf eine Straße kleben. Doch, ich darf. Ja. Und in Dubai würdest dich da einfach nicht auf eine Straße kleben. Ja. Du würdest es einfach nicht machen, weil du die Thematik, dass ein Gesetz eingehalten wird, da einfach mehr verfolgt
mehr
wird.
Mehr Konsequenzen hat.
Ja, ja. Und das ist so ein Punkt, wir stellen uns halt hin und erzählen irgendwie, ja, und da gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich glaube, dass du in Dubai mehr sagen kannst als hier. Also natürlich, wenn du beleidigst, den König beleidigt, hast du
ohne ein Problem. Halt natürlich, ich finde, was ja so brutal geworden ist und was natürlich dieses Gefühl gibt, ist dieses, ich nenne es mal diese klassische Cancel Culture. Also so ja. dieses, also ich meine, das, was da auf Sylt passiert ist, zum Beispiel super dumm und super beschissen, wenn man sowas macht, aber die Welle danach, absurd. Also Absurdität wirklich. Das kann man einfach nicht behaupten, dass diese Relation passt, dass bis hin zu, keine Ahnung, Sterbentitel, die Champagner-Nazis mit einem Hakenkreuz drauf, solche, also das hat nichts mit normalem Denken zu tun.
Ich meine, das ist interessant, weil ich prüfe es gerade, also wer einen Videopodcast sieht, ich fasse mir gerade die Nase. Wir hatten in München eine Woche später eine Demonstration zum Thema Mieten und zum Thema die Innenstadt begrünen und so. Und da ist die Antifa durch die Stadt gezogen und hat die Fahne geschwenkt und die haben, das sind, also jetzt nicht von der Antifa, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich bin da zum Essen holen gegangen und bin durch diese Demo. Und da haben echt Leute Tod den Kapitalisten gerufen. Also wir reden hier in München Innenstadt, Tod den Kapitalisten. Und da reden wir jetzt, das ist vielleicht schon heftig.
In Hamburg, Kalifat ausrufen, Demo. Also es gibt schon ein paar Beispiele, wo du dir denkst, ist schon
doll. Es gibt noch ein anderes Beispiel, als unser ehemaliger, also das habe ich noch miterlebt, unser jetzt aktuell ehemaliger Bundeskanzler, wollte ich schon sagen, ist ja aktuell noch Bundeskanzler. Naja, gut. Das war eher so die Hoffnung. Ja. Als er in Hamburg noch.
Warum? Der hat doch stabile 12%, oder?
Ja, stabil ist er auf jeden Fall. Und man kann auf jeden Fall den Kopf in Sand stecken.
Zustimmung bei absolut 17% und ja, mit 12% kannst du regieren, ist doch geil.
Ja, ja, es zeigt uns auf jeden Fall, es ist viel möglich im Leben. Aber auch mit Glatze kannst du was erreichen. Also von daher, okay, das war jetzt unter der Gürtellinie, aber es ist ernst. Da hat in Hamburg hat am Schanzenviertel noch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als damals die SEK und die haben die linke Fraktion, also die linksradikale Fraktion hat in Hamburg das Schanzenviertel zugemacht. Und das sind Hundertschaften der Polizei rein und die SEK. Und die haben die mit Stahlkugeln beschossen. Das war ein Riesenaufschrei. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn die rechte radikale Welt das gemacht hätte, wäre der Aufschrei 400 Mal so groß gewesen. Sicherlich gerechtfertigt aufgrund der Tatsache, dass wir eine Vergangenheitsbewältigung noch zu betreiben haben, lange, lange Zeit danach. immer noch zurecht. Aber heute, ich habe hier zum Beispiel, wenn du hier runterfährst auf der Leopoldstraße, ist links Palästina und rechts ist Israel und die haben recht und die haben recht und die Studenten werden hier, also das ist wirklich
ernsthaft.
Ja, ja. Und die, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich verstehe manche politische Themen hier in Deutschland nicht, weil wir sagen auf der einen Seite, wir schützen Menschen davor, dass Regierungen sie unterdrücken und bestimmte Terrororganisationen auch, sagen wir mal, ihr Regime ausleben in Ländern, wo wir dann einmarschieren, Afghanistan und sonst wo. Und dann haben wir die gleichen Menschen, die das umdrehen in irgendeine Richtung und unsere Geschichte auch leugnen. Da hört bei mir echt der Spaß auf.
Ja, ja.
Ich merke aber auch gerade, wie sehr ich versuche, nicht politisch...
Ist was Falsches zu sagen.
Ja, ist ja, echt ja, so.
Ich merke
es
schon.
Ja, super heikles Thema.
Weil ich muss sagen, das ganze Israel-Palästina-Ding, da kann ich gar nichts zu sagen, weil da bin ich...
Also da
ich will da auch nichts dazu.
Was soll man da sagen? Du kannst jetzt was sagen und es fliegt dir eh um die Ohren.
Also,
es
geht in die Hose,
genau.
Ich bin da zu wenig im Thema.
Mich hat letztens einer angeschrieben, ich soll doch endlich was zu dem Polizistenmord sagen. Ich habe geschrieben, was soll ich antworten? Unser Sohn ist bei der Polizei.
Das war abartig. Das Video fand ich, boah, also
ich habe, unser Sohn hat uns das dann...
Gab es ein Kanzlerstatement nach der Tat?
Nein, das ist der Punkt, das wird darauf völlig hinaus.
Ja.
Wir haben im Gegenteil,
wir
haben so ein Arschloch da im Netz gehabt, der sogar das Thema gelobt hat und es hat kein Politiker was dagegen gesagt. Und ich denke mir so, Mensch, die Jungs, ich sehe es ja in unserer Familie, ich meine, die Jungs halten ihren Klöbis hin für Scheiße, wirklich, wo du denkst, du wirst da... Ich darf nicht erzählen, aber es ist Vollgas.
Hardcore-Job, mit wie viel Wahnsinnigen du ganz Tag zu tun hast.
Und es geht auch gar nicht drum, weil der Typ, der mich da angeschrieben hat, gesagt, ja, sag doch, dass sie mehr Geld verdienen sollen. Das bringt ja nichts, wenn du mehr Geld verdienst und stirbst. Es geht eher darum, dass die Ausrüstung vielleicht in Deutschland der Polizei mal wieder irgendwie nachgebessert wird. Jetzt haben sie neue Uniformen gekriegt, wow. Aber wenn in Deutschland, wenn da einer mit einer Langwaffe durch die Stadt läuft und rumschießt, die Situation war ja theoretisch hier in München, man ist ja davon ausgegangen, vor ein paar Jahren, als hier der Amoklauf war, im Olympia-Einkaufspark, dass da einer mit Langwaffe durchmarschiert, dann sind die schusssicheren Westen der Polizisten sind für die Katz. Also die sind echt für die Katz. Wenn du in eine Messerstecherei gerätst, mit der Ausrüstung, die Polizei hat, hast du ein Problem. Also du siehst, unabhängig davon, dass jetzt einer gestorben ist aufgrund eines Messers, der Stich war ja nicht da dahin, wo eine Weste ist, aber auch woanders hin, das Ding wäre einfach durch, wie durch Butter durch. Ja. Mhm. Und die müssen mehr Geld verdienen. Wir müssen mal wieder, ich glaube, in Deutschland ist es wichtig, dass wir Gesetze wieder einhalten, dass wir uns dann nicht sagen, das Gesetz ist da und ich breche das jetzt einfach mal, sondern das Gesetz ist Gesetz und ich halte mich mal dran. Das wäre mal wieder eine lustige Konstellation. Und ich weiß, wie sind wir jetzt eigentlich in die Richtung abgerutscht?
Hallo, mein Name ist Daniel Maischberger.
Keine Ahnung, Daniel Lanz. Nein, aber ich finde schon auch, dass wir Unternehmer haben auch ein politisches...
Schon, ja, es sind schon Themen, die einen brutal beschäftigen. Ist es nur... Ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo man da anfängt, wo man aufhört. Es fühlt sich für mich, die Debatten, die man führt, die Themen, die es gibt, das kann ich auch sagen, diese ganzen Links-Woke-Shit, ich kann das nicht mehr sehen und hören. Ich habe das Gefühl, man verblödet an dem Zeug. Ja. Und ich möchte mich eigentlich auch wirklich einfach so gut es geht, davon fernhalten. Ich sage mal, in meiner Bubble, in meiner Welt fühlt sich meist weitestgehend in Ordnung an. Und ich habe das Gefühl, alles andere, was willst du machen, ey, was da abgeht?
Ja, aber gut, Daniel, das sage ich dir schon auch jetzt von Unternehmer zu Unternehmer. Ich bitte schon darum, dass wir Unternehmer jetzt lauter werden. Wir haben über Jahre hinweg, das ist einfach ein Problem gewesen, wir haben über Jahre hinweg gesagt, die Politik kann machen, was sie will. Wir positionieren uns nicht. Und die Scheiße haben wir jetzt an der Hacke. Also die Politik, die heute betrieben wird, ist gegen den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand ist das Einzige, was wir haben. Also Unternehmen, wie deine Familie aufgebaut hat und auch du jetzt weiterführst und größer machen wirst, sind der Nabel von Deutschland. Wenn da keine Einnahmen kommen und die Mitarbeiter im Endeffekt keine Gehälter bekommen, dadurch Lohnsteuern gezahlt werden, haben wir in Deutschland ein Problem. Und momentan ist es so, ich meine, die schaffen es gerade, die wichtigste Industrie, die wir in Deutschland haben, die Automobilindustrie, an die Wand zu setzen. Und das Schlimme an der Geschichte ist, ich habe das Gefühl, dass die angestellten Firmenlenker, die da jetzt gerade dran sind, das sind ja nicht wie bei euch Familie, wenn eure Wand an die, eure Wand, euer Auto, eure Firma an die Wand fährt, jetzt habe ich es, dann ist eine Familie betroffen.
Ja.
Wenn aber ein BMW an die Wand fährt, gut, klatten jetzt vielleicht, okay, vielleicht ist das der Vorteil. Wenn Audi an die Wand fährt, wer ist betroffen, bitte? Kurz nur, dass ich das...
Vor allem sind ja die Perioden, in denen die entscheiden, so kurz.
Ja.
das juckt dir ja gar nicht. Null. Also weißt du, ich meine, ich glaube, dass viele auch wissen, dass das, also ich glaube, dass wirklich viele wissen, dass dieses ganze E-Auto-Thema in Teilen, also man muss ja wirklich immer den Use Case anschauen, in Teilen halt einfach auch Heuchelei ist und man da viel Scheiße auch labert. Aber es einfach in Kauf nimmt, wenn man sagt, okay, ist jetzt gerade so, ich will meinen Frieden, ich will nicht anhecken und in 3 Jahren bin ich eh weg und dann ist das Thema erledigt.
Und da müssen wir als Mittelstand, als deutsche Unternehmerfamilien, meine Familie hat ja auch ein Unternehmen jetzt halt aus meiner Generation erschaffen, da müssen wir einfach uns deutlich besser positionieren. Deswegen wäre mich schon, ich würde mich sehr freuen drüber, wenn du die Offenheit auch, die du jetzt hier in meinem Podcast hattest.
Ja, aber da verbrennst du halt auch wieder schnell die Finger.
Ist doch scheißegal, dann ziehen wir uns Handschuhe an, Daniel, weißt du? Einmal Handschuhe anziehen. Ich merkte was, ich bin hier auf einer sehr, sehr, sehr gespannten Mission unterwegs. Aber es ist schon so. Ich meine, die automobile Wirtschaft in Deutschland ist ja das, was uns über Jahre über Wasser gehalten hat. Und
ja, und auch, also die Autodebatte ist ja auch teilweise wirklich absurd, wenn du bedenkst, es wird über keine Branche in der Maße, in dem Maße gesprochen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand über Kleidung, Fashion redet, über das, was da abläuft.
Naja gut, ich komme aus einer Branche, Finanzen, Daniel, du hast das vielleicht jetzt mitbekommen, aber wir wurden schon auch eine ganze Zeit lang sehr gehatet. Ne? Jetzt ist halt die Automobilbranche, es ist anders, weil es ein anderes emotionales Thema ist.
Aber aus dem, sag ich mal, aus dem Nachhaltigkeitsthema heraus halt meine ich jetzt, ne? Also sag ich mal, Fashion, Schifffahrt, keine Ahnung was. Also ich habe das Gefühl, Auto ist ja wirklich das Thema, weil das ist am greifbarsten. Das steht hier draußen vor der Tür, jeder hat eins. Mhm. Jeder kann da mitsprechen. Und ich sag mal, als jemand, der viel von der Welt schon gesehen hat, also ich hab schon viel gesehen, finde ich die Unterhaltung sowieso absurd. Also super schwierig. Das ist für mich komplett, also wir leben hier in einer deutschen Bubble, wir reden über Themen, die sind so banal und lächerlich, weil sie im Anbetracht der globalen, also der ganzen Welt einfach absurd wirken. Einfach so, als würdest du dich hier drüber unterhalten, ob hier ein kleiner Fleck auf dem Teppich ist, ob dich der jetzt
stört. Was? Oder nicht. Fleck?
Wo? Ja. Ja gut, du bist wahrscheinlich durch. Direkt.
Genau, Kontrollfreak, du merkst, ne?
Ich meine, wenn man mal in andere Länder fährt, keine Ahnung, egal wo ich war, Afrika oder Südamerika oder egal wo, wenn du siehst, wie die Menschen leben, was da abgeht, meinst du, dass die über so eine Scheiße nachdenken? Mhm. Im Leben nicht. Die wollen wissen, wie komme ich morgens, wie kann ich meinen Tag gestalten, dass ich überlebe, dass ich genug zum Essen habe, dass ich einigermaßen ordentliches Leben führe. Es ist einfach, es ist teilweise einfach eine Absurdität, dass man natürlich Dinge besser machen kann und so. Das finde ich ist schon richtig, aber ich glaube, dass halt viele gar nicht wissen, über was sie da, also viele, glaube ich, wo in dem Thema reden und so mitquatschen, sage ich mal, die kommen halt einfach nur so, ja, okay, wir haben das jetzt hier gehört, wir stellen uns auch in Autos scheiße. Ja. So, aber das hat super wenig Weitsicht, finde ich.
Aber jetzt lass uns mal das Thema noch umschwenken auf deine Firma. Mhm. Die Entwicklung
von Abt. Wir machen nur noch E-Autos.
Das war die Entscheidung von dem jungen Abt.
Genau.
Ich guck mal auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir können das Thema noch mal kurz anschneiden, wenn du möchtest. Die Entwicklung von Abt selber. Was denkst du, wo ist so euer
Thema? Muss ich mir in 10 Jahren. Ne?
Ja. Ist kalkulierbar. Ich sag's dir als Kontrollfreak, weißt du.
Boah, also ich glaube. Ich sag mal, das, wo wir uns ja positioniert haben, ist ja ganz klar, wir versuchen ja wirklich, sag ich mal, relativ spitz jetzt Autos zu veredeln, in Gesamtpaketen individuell zu machen. Und ich glaube, das muss für die Zukunft, sag ich mal, unsere Positionierung sein, dass wir Leuten ein Angebot anbieten, wo man sagt, okay, das ist ein super hochwertiges auf OEM-Standard-Produkt, wo man eben, sag ich mal, seine individuellen Bedürfnisse ausleben kann im Thema Automobil. Aber wir müssen natürlich uns schon auch überlegen, wie kann so ein bisschen vielleicht Veredelung der Zukunft aussehen? Was gibt's vielleicht für andere Produkte? Weil ich glaube, es ist kein Selbstläufer für die nächsten Jahre. Du siehst es einfach, E-Auto an sich, wenn jetzt kommt, da ist sehr wenig Nachfrage. Da hat man auch nicht die Möglichkeit, am klassisches Motortuning zu machen. Jetzt kommen so Sachen wie Cybersecurity im VW-Konzern. Das heißt, es ist super schwer, überhaupt in irgendwelche Systeme reinzukommen. Steuergeräte werden komplett verschlüsselt und so weiter und so fort. Also auch das wird immer schwieriger und ich glaube, wir müssen uns schon auch überdenken, auf jeden Fall, wenn es nochmal irgendwie 125 Jahre, wie wir immer sagen, gehen soll, weil man sieht, also in unserer Branche selbst sind ja die letzten 10 Jahre schon sehr viele weggestorben. Also wir haben es halt geschafft, uns klar zu positionieren mit einer sehr starken Brand, ich glaube auch mit einer greifbaren Firma irgendwie, wo man sagt, okay, das sind vielleicht auch die Menschen dahinter, so irgendwie, mit denen man gerne mal abends ein Bierchen trinkt und dadurch auch irgendwie so ein Wir-Charakter entsteht und man irgendwie stolz drauf ist, einen abzufahren. Aber das ist kein Selbstläufer für die Zukunft.
Und
das
ist dann immer noch eigenständig, das darf man nicht vergessen. Die meisten anderen haben ja irgendwie sich da mal aufschlucken lassen oder sowas.
Ja, ja, die meisten sind eher nicht mehr da, würde ich sagen. Ja.
Ja, oder haben halt wie bei Mercedes dann im Endeffekt sich halt zu einem reinen Produkt entwickelt.
Ja, gut, also sagen wir mal, das wäre natürlich, also die AMG-Move, das ist natürlich, sag ich mal, was, das wäre natürlich meines Erachtens nach, also wenn man ehrlich ist, der sinnvolle Weg, also
mit Audi jetzt explizit.
Mit Audi zusammen das zu machen. Ich meine, Audi hat es ja mal selber probiert mit Audi Sport Performance Parts. Man kann, glaube ich, sagen, dass das nicht funktioniert hat.
Gab bessere Moves.
Ich glaube, dass man in dieser Wertschöpfung, die Audi hat, wenn man das, sag ich mal, mit in den Konzern integriert und die Möglichkeit hat, wirklich das zu nutzen und dieses ganze Vertriebsnetz von Audi mit anzapft, dass das Potenzial unheimlich groß ist, noch was zu machen für beide Seiten. Ne?
Und, haben wir erst diskutiert.
Ja. Und ich glaube schon, dass da viel entstehen könnte, aber ich habe immer das Gefühl, das hat auch so ein bisschen, weiß ich nicht, bisher war nicht der richtige Zeitpunkt oder es waren vielleicht auch die falschen Leute oder es war vielleicht auch mal, zeitlang hatte ich auch mal das Gefühl, war ein bisschen vielleicht auch ein Ego-Ding, ne? Zu sagen eben, hey, wir brauchen euch nicht oder eben, es war so, wie wenn wir irgendjemandem was wegnehmen, aber wir, jeder, der einen abkauft, kauft auch ein Audi.
Ja.
So.
Und mit Stolz auch.
Und mit Stolz. Und wir können ja auch, wir sind so lange verbunden mit der Brand und ich glaube, da ist so viel Gemeinsames, dass ich glaube, es wäre eine schöne Option für die Zukunft.
Also wie wertig das auch ist, also das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber unser Aufsichtsratsvorsitzender fährt ja einen Abt RS6. Und der hat mit einer, also Stefan ist jetzt nicht, Stefan, liebe Grüße gehen raus. Ne?
RS7, oder?
Nee, dann RS7. Ne? der hat es wirklich mit einer absoluten breiten Brust dann auch so. Und der ist wirklich Anwälte, sind da ja sehr dezent auch. Ne? Und der hat da überhaupt keinen Stress damit gehabt, diesen Audi RS6 von euch veredelt zu fahren. Also ich finde das Auto auch wirklich wunderschön. Eine sehr unauffällige Farbe. Aber wunderschönes Auto. Mhm. Cooles Auto. Also das verbindet halt einfach alles. Deswegen, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, dass da nicht die Verbindung enger ist, als aktuell ist. Aber gut, man weiß ja nicht. Vielleicht hört es ja wieder irgendein Audi-Vorstand jetzt gerade.
Beim nächsten Vorstandswechsel.
Okay. Wer soll sich anbieten? Soll mal einer mitspielen? Wie viele Aktienpakete müssen wir kaufen? Hey, Lixblechle. Ja. Kommen wir mal zum Ende. Wenn du dir was wünschen dürftest für deine Firma, also gar nicht mehr planen, ne? Wir wollen hier nicht hier in irgendeiner Form Kontrollverlust und so, ne? Weißt ja. Was würdest du dir wünschen?
Also ehrlicherweise, ich glaube, das, was ich mir am meisten wünschen würde, ist, und das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil man wahrscheinlich sagt, ja, ich wünsche mir, dass wir die größte Firma aller Zeiten werden und der krasseste Veredler der Welt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass mehr Stabilität herrscht im Sinne von dem, was halt die ganze Zeit im Alltag passiert und dass wir einfach für die Zukunft hin einen geilen Job machen und Spaß dabei haben, so doof es klingt. Also unabhängig davon, klar, dass man immer irgendwie das Ziel hat, größer, besser und schneller und was weiß ich was zu werden, ja, aber einfach auch auf das betrachtet, wie viel Zeit man ja in diesem Unternehmen verbringt und wie viel Leute, andere Leute auch Zeit in dem Unternehmen verbringen, glaube ich, dass ein hohes Gut auch ist, dass diese Zeit mit Spaß, Freude, Leidenschaft, Erfolg und so weiter gefüllt ist. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch mehr, gerade jetzt halt in dieser Phase, wo jetzt in den letzten Jahren so viel passiert ist, wo man immer das Gefühl hat, du weißt nicht, was passiert, ne? Corona, Halbleiterkrise, dies, das, ist ja immer irgendwas, dass da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und dass das für die Zukunft einfach bleibt, dass die Leute einfach sagen, hey, ich bin gern da, ich bin stolz, bei ab zu sein und das ist eine geile Firma und wir machen gutes Zeug.
Ja. Ich bin sehr glücklich, dass wir den Podcast gemacht haben. Ich musste heute wenig reden. Du hast viele von den Themen, die ich normal rauspfeife, jetzt heute mal selber rausgepfiffen. Du warst sehr offen. Das ist also unglaublich. Der verschlossene Daniel, du Hindu, hat hier ein paar Dinge rausgedonnert. Ich habe noch einen Punkt. Wir haben mal ein Projekt miteinander geplant gehabt, wenn du dich daran erinnerst. Weißt du noch, was ich meine? Also es ist nicht das YouTube-Video. Wollten mal so einem anderen Tuner so ein bisschen Konkurrenz bei dem Thema Event machen.
Ach so, ja.
Das müssten wir eigentlich mal machen, oder?
Ich bin ready.
Ja, okay, alles klar.
Du zahlst, ich mache.
Ja, genau. Ich habe in der Sekunde mir gedacht, mal gucken, wann das kommt. Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Da, wir verkaufen ein paar Tickets mit einem.
So, oder?
Moment, warte mal kurz. Ich bin nicht einen Handschlag gebe, da muss ich mich dran halten. Verdammte Scheiße, du. Nein, aber ich würde es wirklich gerne angehen. Also ohne Kack. Also das, ihr wisst nicht, worum es geht. Ne? Das ist total, ich mache ja gern solche Sachen. Mein Humor ist ja immer sehr speziell. Wir haben das vorhin ja schon festgestellt. Das fände ich schon cool. Also dieses Lifestyle-Thema ist schon, da gibt es Leute, die haben das schon mal probiert und es hat funktioniert.
Let's do it.
Okay. Die Hand kriegt er später, wenn die Kamera aus ist, okay. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ebenso, danke. Ja,
also es war einigermaßen ein guter Podcast.
Ja.
Schreib mal unter, schreib bitte mal, tut mir gefallen, schreib mal
drunter. Allein gemacht wäre richtig gut gewesen, aber.
Schreibt mal unter die Kommentare, ob das einigermaßen okay war, was Dani da von sich gegeben hat und ob ihr ihn so eingeschätzt habt, weil ich glaube, das war, ich habe schon ein paar Podcasts von dir gehört. Ich fand dich schon sehr offen gerade.
Das ist die Aura dieses Büros.
Oh Gott, jetzt kommt er wieder damit. Ja, wenn du wissen möchtest, wie mein Büro ausschaut, guck gerne auf YouTube. Danke für diesen Aufhänger. Ich nehme ihn einfach mal mit.
Sehr gerne.
Ja.
Abonnieren nicht vergessen, Like da lassen.
Ja, genau, damit auch mein Kanal mal nach vorne geht.
Okay. Bis zur nächsten Woche. Ja.
Und damit hat Daniel die Schlussworte von unserem wundervollen Podcast genannt. Ich wünsche dir, dass du ganz viel Spaß hast an allem, was du jetzt gerade machst, ob du Sport machst oder gerade einschläfst oder wie auch immer. Ich meine, die Stimme von Daniel ist ja sehr einschläfernd, dementsprechend wäre das wahrscheinlich die beste Option gewesen jetzt in dem Moment.
Und auch, wenn du gerade Lust auf Sex hast, ist das okay.
Also wenn wir dich jetzt animiert haben zu irgendwas, was gut ist, lass es in den Kommentaren. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Daniel. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.